Lead UX, the User Experience Leadership Circle, hosted by Dr. Thomas Führinger-Kuhnt. In dieser Episode behandeln wir das Thema Soft Skills. Ich habe das Vergnügen, mit zwei echten Expertinnen für dieses Thema zu sprechen. Ihre Expertise haben sie unter anderem dadurch unter Beweis gestellt, indem sie ein Buch zum Thema Soft Skills in UX and Human-Centered Design veröffentlicht haben. Grundlage für das Buch waren unter anderem die Erfahrungen aus mehreren gemeinsamen Projekten und einem daraus entwickelten Workshop-Format, und es beschreibt, wie man Soft Skills anwendet, trainiert und auch weiterentwickeln kann. Das Workshop-Format wurde bereits in mehreren Unternehmen getestet und unter anderem beim World Usability Congress vorgestellt. Das Interessante dabei ist, dass einzelne Soft Skills mit Fokusfeldern im UX-Bereich gemappt wurden. Neben dem Buch gibt es übrigens auch ein Kartenset, mit dem sowohl Einzelpersonen als auch Teams arbeiten können. Wir unterhalten uns unter anderem über die Anwendungsbereiche des Buches und des Kartensets und auch darüber, wie das Thema Soft Skills längerfristig über bestimmte Challenges weiter bearbeitet werden kann, um es für die persönliche Weiterentwicklung zu nutzen. Dieser Aspekt ist gerade dann interessant, wenn du überlegst, wie du dich als UX-Professional beruflich weiterentwickeln möchtest. Du kannst also nicht nur herausfinden, welche Soft Skills du gut beherrschst oder wo es Entwicklungspotenzial gibt, sondern auch, welche Soft Skills für deinen nächsten Karriereschritt relevant sind. Natürlich streifen wir auch das Thema Stakeholder Management und welche Soft Skills nötig sind, um das nötige Frontloading bei Projekten gut argumentieren zu können. In dieser Episode sparen wir natürlich auch nicht mit Tipps für angehende UX-Führungskräfte und solche, die es werden wollen. Reinhören lohnt sich also und ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lead UX, The User Experience Leadership Circle, eurem Kompass durch die sich ständig ändernde Welt des User Experience Leadership und der UX Maturity in Unternehmen. Heute ist eine sehr besondere Episode. Ich habe nämlich heute zwei Gästinnen. Wir sind also zu dritt. Das ist eine Premiere. Und darüber freue ich mich ganz besonders, nämlich Claudia Bruckschweiger und Hanna Köhler. Hallo, freut mich sehr, dass ihr hier seid.
Hallo, freut mich auch sehr, dass wir hier sein dürfen.
Genau, hi Thomas, ich freue mich auch. Super.
Ja, am Anfang bitte ich ja immer meine Gäste, so kurz was über ihre Biografie zu erzählen oder was so die beruflichen Stationen sind. Vielleicht könnt ihr das einfach auch machen, damit unsere Zuhörer und Zuhörerinnen euch ein bisschen besser kennenlernen.
Das mache ich doch sehr gerne. Genau. Ich bin die Hanna Köhler, und ich leite seit kurzem in der Deutschen Telekom IT das Accessibility Center of Excellence. Da befassen wir uns tatsächlich mit Accessibility Strategie und Inclusive Design und sorgen dafür, dass unsere Projekte da richtig gut unterstützt werden. Wo komme ich ursprünglich her? Ich habe viel Erfahrung schon tatsächlich. Mein beruflicher Hintergrund ist Software Engineering. Da habe ich vor 30 Jahren bei Siemens Medizintechnik angefangen. Und im User Experience Bereich arbeite ich tatsächlich seit 20 Jahren. Da zuerst als User Experience Designerin, Researcherin, Programmleiterin, und vor meiner jetzigen Rolle war ich sozusagen Chapter Lead oder People Lead bei uns in der IT und habe da ganz, ganz viele UX-Designer sowohl fachlich wie auch in der Linie betreut. Und da haben wir tatsächlich auch mit Claudia und Clemens einmal ein gemeinsames Projekt gemacht. Und da übergebe ich jetzt an die Claudia.
Super, vielen, vielen Dank, Hanna. Also wie es der Name schon sagt, hört man das auch ein bisschen. Also ich komme aus Österreich, das heißt, ich hoffe, dass alles verständlich ist. Manchmal rutsche ich so ein bisschen in den Dialekt rein. Also das heißt, ich bin aus Österreich. Wir haben die Human Centered Strategy Beratungsagentur, also das ist eine Unternehmensberatung, und wir unterstützen Unternehmen Human Centered Design und Human Centered Strategie beziehungsweise Human Centered Organization in den Unternehmen zu etablieren. Und ursprünglich komme ich eigentlich aus dem Design und habe 3D-Animation studiert. Habe aber dann mein eigenes Startup gegründet und das ist so eine Hoch- und runter Talfahrt und dann geht es wieder ganz nach oben, auch mit einigen Mitarbeitenden und habe dort kennengelernt, wie wichtig Interaktionsdesign ist. Da war ich eigentlich am Anfang nicht so sehr drin. Und über die Zeit und ein paar Anstellungen auch in Spielefirmen, beziehungsweise in der Zusammenarbeit mit vielen Startups, habe ich dann bemerkt, dass wir ganz viele Produkte bauen, die niemand braucht oder am Ende niemand verwenden kann. Und das ist sozusagen der Einstieg, den ich dann hatte. Ich war dann auch Head of Digital bei einem Startup. Also das heißt, ich habe immer eher nicht im Konzern gearbeitet, sondern eben in der anderen Richtung sozusagen und mittelständischen Unternehmen. Und mache eben seit 2016 Human-Centered Strategy. Habe als UX-Architektin dann auch ungefähr 10 Jahre gearbeitet, bis ich mich dann sozusagen ins Management und die Strategie entwickelt habe. Und seit 7 Jahren unterrichte ich auch Interaction Design an einer Hörblindenschule.
Hörblindenschule, das klingt spannend.
Ja, in Österreich
Okay.
gibt es sowas, das ist ein bisschen anders als in Deutschland. Aber das sind so 14 bis 20-Jährige, die bei mir Interaktionsdesign lernen und sogar bei mir Abitur schreiben müssen.
Cool, spannend, spannend. Wir wollen uns ja heute, also beziehungsweise anders gesagt, normalerweise frage ich meine Gäste und Gästinnen dann immer auch noch so über Motivationsfaktoren und was so Highlights sind. Aber ein Highlight, weswegen ihr ja auch hier seid heute, ist eben das Thema Soft Skills. Also wir wollen uns heute über Soft Skills für UXer und Human-Centered Design Professionals unterhalten. Und ja, genau, vielleicht könnt ihr ein bisschen erzählen, was ihr da an Erfahrung mitbringt.
Also für mich ist das tatsächlich auch ein Highlight, was wir da dieses Jahr zusammen gemacht haben, muss ich sagen, weil es war tatsächlich wie bei so vielen im User Experience Bereich echt ein hartes Jahr. Also wenn man in der IT ist, da ist es, hat man wirklich immer ganz viele Herausforderungen. Und da war dieses Projekt, was wir gemeinsam gemacht haben, war wirklich für mich auch ein persönliches Highlight, wo man so eine Insel des Gelingens hat, dass man da was zusammen schafft. Und wie hat sich das tatsächlich ergeben? Das hat sich so ergeben, ganz ursprünglich, dass wir zusammen ein Projekt hatten. Wir haben bei uns Menschen weitergebildet, bei uns in der Telekom, eben zu mehr UX-Skills. Und da haben uns Claudia und Clemens dabei unterstützt. Und wir saßen dann am Abschluss, saßen wir so zusammen und haben uns das Feedback von den Leuten, die über mehrere Monate da begleitet wurden, nochmal gemeinsam angeguckt und gesagt, was können wir da vielleicht noch tun? Und da kam auch von einigen Leuten das Feedback, ja, jetzt haben wir ganz viele Methoden gelernt und wir haben neue technische Skills gelernt. Was ist denn mit den anderen Sachen, mit den Soft Skills? Und da haben wir uns alle drei angeguckt und haben gesagt, stimmt, was ist denn mit den Soft Skills? Und dann haben wir gesagt, da müssen wir unbedingt mal was zusammen machen für eine Konferenz. Und daraus ist dann im ersten Schritt ein Workshop entstanden. Also Claudia, da kannst du gerne auch gleich noch ein bisschen was zu sagen. Und im zweiten Schritt, dann haben wir das eben auch weiterentwickelt. Aber vielleicht kannst du noch was dazu sagen, wie wir dann das ganze Konzept gemacht haben.
Ja, also ursprünglich war das ja so, dass gerade, also es gibt ja schon relativ viele für Sales und für Management, was Soft Skills betrifft. Und wir haben bemerkt, dass es bei den UXern, man sagt immer, die arbeiten sehr viel mit Menschen zusammen, aber de facto sind auch wir Menschen. Also UX-Professionals sind genauso Menschen mit unseren Skills, mit Dingen, die wir gut können oder die wir nicht so gut können. Und wir haben uns dann gedacht, eigentlich müssten wir die Teams auch unterstützen dabei. Und haben dann eben gemeinsam diesen Workshop entwickelt. Also das heißt, wir kamen dann auf die Idee, hey, machen wir doch was gemeinsam. Und es hat sich dann eben beim World Disability Congress in Graz angeboten. Für dieses Event haben wir dann eben diesen Workshop entwickelt und haben uns dann an einem schönen, lauen Tag zusammengesetzt. Da kam die Hanna dann nach Österreich. Und haben uns dann wirklich mal angeguckt, welche Soft Skills gibt es eigentlich, wie sind die gegliedert und was ist eigentlich wirklich relevant für die UX-Community. Denn nicht alles ist wirklich so relevant, wie es zum Beispiel im Sales ist. Und wir haben uns dann sozusagen die Köpfe eingeschlagen, gemeinsam. Nee, so schlimm war es nicht. Also hatten eigentlich eher eine richtig tolle Zeit und haben dann ausklamüsert, wie wir die Soft Skills eben verpacken können, dass die UX-Professionals was davon haben. Und haben ein Workshop-Konzept entwickelt, dass wir auf der einen Seite die Selbstreflexion starten können, dass sich Menschen wirklich angucken können, welche Soft Skills passen zu ihnen, welche haben sie nicht, welche wollen sie vielleicht nicht entwickeln und welche brauchen sie, also wo sie merken, dass sie da vielleicht Defizite haben. Und so hat sich das dann sozusagen entwickelt. Und dann haben wir parallel dazu, das ist nicht nur die Selbstreflexion, sondern eben auch Workshop, Roleplays entwickelt. Da hat die Hanna ganz viel aus ihrer Kiste gekramt sozusagen, was sie immer so erlebt, auch in ihrer Arbeit. Und haben dann eben so ein rundes Workshop-Format konzipiert. Und das haben wir dann auch beim World Disability Congress erstmals getestet. Mehrfach getestet und dann auch in Unternehmen getestet. Und die erste Frage, die dann natürlich kam, war, ja, jetzt haben wir das alles und jetzt wissen wir das alles, aber wie geht es denn jetzt weiter? Wie können wir uns dann auch wirklich weiterentwickeln? Und dann, Hanna, haben wir ein Buch geschrieben.
Genau, dann haben wir gesagt, ihr habt auch wieder total recht. Super Feedback. Ihr habt eine Selbstreflexion gemacht, ihr habt euch angeguckt und das ist vielleicht auch der Clou an dem Konzept, ne? Weil über Soft Skills kann man ja immer trefflich reden, aber wir haben tatsächlich die Soft Skills verschiedenen Fokusfeldern im UX-Bereich zugeordnet, also Research, Strategie, UI-Design, Accessibility, ne? So verschiedenen Fokusfeldern. Und da kann man dann gucken, was für eine Überdeckung hat man, in welche Richtung möchte man sich vielleicht entwickeln. Und das Feedback war tatsächlich, ja, und wie entwickle ich mich denn jetzt? Und dann haben wir gesagt, ja, gute Frage, da werden wir auch mal was dazu machen. Und dann haben wir uns wieder zusammengesetzt. Diesmal kamen tatsächlich Claudia und Clemens zu mir nach Köln. Da haben wir uns wieder ein Wochenende eingeschlossen. Also das war nicht die einzige Zeit. Wir haben natürlich auch ganz viel remote und hybrid gearbeitet, aber haben dann auch so ein Editorial Weekend gemacht und haben da tatsächlich dann auch angefangen, dieses Buch zu schreiben, indem wir nicht nur die Skills vorgestellt haben, sondern tatsächlich auch, ja, sage ich mal, Szenarien, in denen man sie beobachten kann in der Arbeit, wo man sie benötigt als UX-Designer, in welchen Situationen besonders. Und dann auch ganz viele Übungen reingepackt, wie man diese Skills dann zum Teil im Arbeitsalltag, zum Teil auch im Privaten einfach weiter verbessern kann und daran arbeiten kann.
Ja, und das für Teams oder eben Einzelpersonen.
Also so bei Soft Skills fallen mir jetzt klar, abgesehen von Teamarbeit und so weiter, fällt mir halt sowas wie Stakeholder-Management ein. Also so, was weiß ich, strategische Themen, wo ich halt irgendwie meine Stakeholder verstehen muss und auch mich selber verstehen muss und so kommunizieren, dass meine Stakeholder irgendwie verstehen, was ich von ihnen will. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, habt ihr ja quasi über den gesamten Entwicklungsprozess auch abgebildet, welche Soft Skill jetzt für welche Rolle oder so tatsächlich wichtig ist. Ist das korrekt?
Ja, wir haben uns, also als Basis haben wir uns das internationale Akkreditierungsprogramm für UX-Professionals genommen. Das sind insgesamt 14 beziehungsweise jetzt noch ein paar mehr. Also es sind 16 Fokusfelder, die wir in UX haben. Das sind keine Rollen, sondern das sind Fokusfelder, die man dann kombinieren kann. Aber das geht wirklich von der UX-Strategie übers Management, Research, User Requirements Engineering, UX-Architektur, UI-Design, aber eben auch bis hin zu Accessibility, Sustainability, also diese unterschiedlichen Bereiche, in denen UX-Professionals arbeiten können. Und wir alle wissen, denke ich, es gibt keine Unicorns. Es ist gut, dass wir in Teams zusammenarbeiten und das war sozusagen unsere Basis, die wir uns genommen haben. Und darauf aufbauend haben wir dann die Soft Skills sozusagen zugeteilt. Welches Fokusfeld braucht denn wirklich essentiell das eine oder andere Soft Skill und welche sind empfehlenswert, dass man sie hat?
Und euer Buch gibt es ja, glaube ich, seit Oktober 24 oder sowas tatsächlich zu kaufen, ist das korrekt?
Ja, genau. Yes.
Also man muss da auch sagen, das war so ein, und das hat mir auch so viel Freude daran gemacht, weil es war so ein richtiger Team-Effort. Und auch da hat man halt gesehen, dass es ganz toll ist, wenn Leute mit verschiedenen Perspektiven zusammenarbeiten, ne? Also die Claudia hat ganz großartige Illustrationen gemacht in diesem Buch. Man hat die auch bei LinkedIn so ein bisschen gesehen, Thomas, ne? Ich glaube, du hast da auch drauf geguckt, ne? Also ja. Diese netten Manschgallen, die sind von der Claudia. Und ich habe ganz viel eben meine Erfahrung reingebracht. Was ist denn im Business? Was hat man denn da für ein Umfeld? Ne, was sind tatsächlich die Skills, die ich auch gebraucht, vermisst, wie auch immer, mir angeeignet habe? Und das ist wirklich ein richtig rundes Paket geworden. Also wir haben tatsächlich gerade die Karten, die man auch dann dazu nutzen kann, in ganz vielen verschiedenen Umfeldern schon eingesetzt. Also ich habe die bei mir im Team schon genutzt. Ich habe die aber tatsächlich auch mal für so einen Workshop von einem Frauennetzwerk genutzt. Auch da haben wir da mit Soft Skills gearbeitet. Das hat eigentlich alles richtig gut geklappt, weil das Tolle ist, du hast halt nicht nur das Buch, sondern du hast was in der Hand. Und sobald du was in der Hand hast, setzt du dich mit was eben so haptisch ganz anders auseinander, als das einfach nur zu lesen. Und das macht was im Kopf. Also da haben wir ganz oft auch schon das Feedback bekommen. Also ich glaube, Claudia, ihr hattet das neulich auch, ne, dass das Feedback kam, wie gut das ist, nicht nur mit dem Buch, sondern mit Buch und Karten zu arbeiten.
Ja, das war super schön. Wir hatten einen Workshop auch in einem relativ großen deutschen Konzern und die hatten eine Teambuilding-Veranstaltung. Und wir haben gesagt, okay, wir machen das wirklich analog. Die hatten schon überlegt, alles, also dieses Soft-Skill-Matching auch digital zu machen. Und das Spannende war, dass alle Teilnehmenden dann gesagt haben, es ist so toll, wenn ich die Karten in der Hand habe, ich lese mir das anders durch, ich gucke das anders an, ich arbeite ganz anders damit. Und die wirklich faszinierendste Erfahrung, also das hatte ich vorher noch nie so in dem Maße, da waren wirklich Personen dabei, die sind schon seit 20, 25, 30 Jahren im Business. Und die sich dann auch Richtung Management zum Beispiel bewegt haben, die machen auch, müssen alles machen, weil das ja häufig leider bei uns im Business so ist. Und nachdem wir dann alle Karten gelegt hatten, diese Selbstreflexion abgeschlossen war, war das so ein Eye-Opener. Ich bin jetzt seit Monaten eigentlich unglücklich und ich weiß nicht warum. Und jetzt ist mir plötzlich bewusst geworden, dass ich eigentlich gar nicht von meinen Soft Skills her gar nicht im Management arbeiten möchte. Und dass ich eigentlich wirklich gut bin in einem komplett anderen Bereich. Und das Spannende daran war dann eigentlich, dass diese Person sogar dann den Job gekündigt hat, beziehungsweise dann innerhalb des Unternehmens in eine andere Richtung gewechselt hat. Das war dann für die Chefin gar nicht so toll, weil die meinte dann, okay, jetzt habe ich eigentlich einen guten Manager verloren. Aber de facto wollte die Person das eigentlich gar nicht machen. Und ich finde, das ist ein guter Output am Ende.
Definitiv, also das ist ja auch so ein bisschen, sag ich mal, ein Zweck von diesem Podcast, weil mir ging es unterm Strich auch so, ne? Ich habe verschiedene berufliche Stationen durchlaufen und irgendwelche Teamlead-Rollen kamen dann halt irgendwann dazu, aber eine Ausbildung dafür habe ich nie bekommen und das ist ja wahrscheinlich bei vielen von uns der Fall, ne? Wir kommen aus einer fachlichen Ebene, das hat jetzt gar nichts mit UX zu tun eigentlich generell und wenn wir fachlich gute Arbeit leisten, steigen wir auf, aber dann was über sich selbst zu erfahren. Das ist ja total wichtig, aber wie kann ich mir das vorstellen? Also wenn ich dann mit dem Buch und den Karten gearbeitet habe, ich jetzt, sagen wir mal, als Teamlead, so, weiß ich dann was über mich selber und übers Team. Und du hast schon gesagt, okay, manchmal erkennt man vielleicht, okay, man passt besser in eine andere Focus Area, sage ich jetzt mal. Wie läuft das so ganz praktisch ab?
Also wir haben eine Canvas sozusagen. Also das Erste ist, man kann die Karten sozusagen auslegen, man kann seine eigenen Fokusfelder bestimmen. Die Fokusfelder werden dann in die Mitte gelegt. Also wir haben durch unsere Arbeit dann auch immer das eine ist entweder ein Fokusfeld oder eben eine Challenge, vor der man selbst steht oder vor der das Team steht und kann dann sozusagen diese Soft Skills verwenden, diese Soft Skill Karten, um sie zu legen und zu sagen, was kann ich denn eigentlich gut, was fehlt mir, um dieses Fokusfeld gut auszufüllen oder was fehlt mir, um diese Challenge gut bewältigen zu können und eben nicht nur für sich selbst, sondern im gesamten Team. Hanna, wie ging es dir dabei?
Also ich finde immer, dass die Erfahrung, die ich gemacht habe, so zwei Aspekte hat. Das eine ist, dass man tatsächlich damit viel über sich selbst lernt, eben in dieser Selbstreflexion, wenn man die Dinge auslegt. Wenn man das aber zum Beispiel in einem Team macht, wo die Leute sich schon ein bisschen kennen, dann ist es sehr, sehr interessant. Wir haben das immer in so kleinen Gruppen gemacht an Tischen, was die Außenwahrnehmung, also die Selbstwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung tatsächlich ist. Und das hat bei uns tatsächlich einen sehr, sehr positiven Vibe gebracht, weil ich weiß nicht, wie es euch geht. Also gerade Leute, die sehr empathisch sind und so, die haben manchmal so ein bisschen, ich will es gar nicht Imposter-Syndrom nennen, aber ich sag's trotzdem, weil das so plakativ ist. Die denken immer, sie können das vielleicht nicht gut genug, eine bestimmte Sache. Also man neigt eher dazu, sich quasi zu unterschätzen im Vergleich mit anderen. Und das Tolle war, dass dann die Leute gegenseitig, ne, auf ihren Canvas geguckt haben und dann hat jemand gesagt so, was? Delegationsfähigkeit? Aber das machst du doch richtig toll. Ne? Und das kam dann nicht irgendwie vom Chef oder sonst was, sondern das kam richtig aus dem Team. Und da gab es dann Diskussionen darüber, was verstehst du unter dem Skill, was verstehst du darunter? Und am Ende kamen die Leute wirklich mit so einem super Grinsen aus dem Workshop raus und haben gesagt, ich fand das so klasse, ich dachte mir, ich kann es nicht. Aber so wie mir die anderen das jetzt gespiegelt haben und wie die auch das verstehen, ich glaube, ich bin doch nicht so schlecht, ich kann das, glaube ich, doch. Und das hat, also Das hat mich total gefreut, ne? Jetzt unabhängig davon, ob das ein Buch ist, was wir gemacht haben oder irgendwelche Karten. Einfach, dass das Leuten hilft und dass sie damit sich entwickeln können. Das ist auch immer so das, warum ich überhaupt arbeite und warum ich Sachen mache, ne? Wenn am Ende man jemandem damit helfen kann. Tolle Sache, echt.
Mhm. Und bei Teams ist, also was wir jetzt auch gelernt haben in letzter Zeit war, dass gerade wenn es um Teams geht, auch Teamleads das gut fürs Einschätzen vom Team verwenden können. Also wir hatten zum Beispiel einen Teamlead, der meinte, er versteht jetzt, warum das Team nicht so gut funktioniert. Alle waren auf einem extrem hohen Niveau, was die Fertigkeiten, also was die Methoden betrifft. Aber wenn du ein Team hast, das zum Beispiel sehr design, also sehr, sehr kreativ ist, sagen wir es mal so, es ist super kreativ, aber es fehlen einfach diese organisatorischen Skills, die organisatorischen Soft Skills oder die strategischen Soft Skills, dann ist eine Schieflage. Oder wenn zum Beispiel alle super kreativ, aber introvertiert sind und keiner kommunizieren kann, dann ist es immer schwierig. Und wir hatten das auch, dass manche dann gesagt haben so, ich kriege immer die Präsentationen, aber eigentlich fühle ich mich da gar nicht wohl. Und dann mussten die immer draußen stehen und hatten tierisch Angst davor, das zu machen. Und dann haben die das aber irgendwie verstanden im Team, als dann diese Karten gelegt wurden und gesagt, ja, aber hey, ich mache das doch total gerne und dann machst du mir die Präsentationen und ich halte sie, dann ist es doch viel effizienter.
Cool, dann landet quasi der richtige Mensch auf dem richtigen Job, wenn man das genau für sich erkannt hat und genau dann dementsprechend auch seine Aufgaben vielleicht umschiftet im Team. Ja. Ich weiß nicht, Hanna, du hast ja also in der, so aus der IT-Ecke kommst du eher, hast du gesagt, hast du vielleicht auch mehr so mit Technikern zu tun oder hast du da einen Unterschied gemerkt, wie so die Offenheit ist? Also ich arbeite ja auch in einem sehr interdisziplinären Arbeitsgebiet in der Autoindustrie, viele Ingenieure als Kollegen und genau, die sind ja oft sehr rational unterwegs. Aber waren deine Leute offen im Prinzip für sowas?
Ja, tatsächlich ja, weil das Witzige ist, du systematisierst das damit ja auch ein bisschen, ne? Also das ist jetzt nicht irgendwie so ein Workshop, der sehr, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, also sehr auf der Coaching-Ebene ist, ne? Sondern du hast tatsächlich eine Methode, du hast ein Canvas, du hast Karten, du hast eine Matrix dazu, wo diese Sachen auch benannt sind und du gehst das relativ konkret an. Also es hat mich überrascht, würde ich sagen, nicht, aber es hat tatsächlich keine so Bedenken gegeben, wie ich sie auch mal kenne, dass man so diesen stereotypischen, hochtechnisierte Person hat, die eher einfach introvertiert vor sich hinarbeiten möchte und so ganz soziale Themen, wo es auch darum geht, so über Gefühle zu sprechen, ne, jetzt mal ganz übertrieben, das nicht so macht. Nee, das hat tatsächlich eben geholfen, dass alle das konnten, weil du das so greifbar gemacht hast.
Gut, klingt spannend.
Ich denk die ganze Zeit über eine Frage nach, die mir selber so in den Sinn gekommen ist, weil wir darüber sprechen, weil wir hier auch in einem Leadership-Podcast sind. Mhm. Ich will jetzt diese Frage nicht an mich selber stellen, aber vielleicht auch an die Claudia. die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, man würde ja so meinen, UXer, die haben ja ganz viel mit Menschen zu tun und deswegen sind die auch immer ganz gut mit Menschen. Ne? Warum sprechen wir dann hier überhaupt so über diese Soft Skills? Und dann habe ich nämlich mal nachgedacht und auch reflektiert und habe festgestellt, naja, Researcher vielleicht, aber die Focus Areas sind ja so breit aufgestellt, dass ja nicht jeder ein Researcher ist oder Lust hat, ein Researcher zu sein. Und man in der Vergangenheit, also das ist jetzt so meine Einschätzung, auch ganz oft Leute gepusht hat, die ganz, ganz extrovertiert und ganz, ganz kreativ eher so diese Rockstars waren und die was ganz Tolles entwickeln konnten, aber dann eben nicht so die Teamplayer waren. Und da würde ich sagen, nee, also automatisch irgendwie eine gute Führungskraft oder ein guter Leader mit Leadership Skills, das kommt einem da auch nicht mit.
Ja, es ist ganz spannend, weil ich habe das ja vorhin auch ganz kurz gedacht, weil wir haben natürlich die sozialen Soft Skills und wir haben die kommunikativen Soft Skills, aber wir haben, das war uns auch sehr wichtig, ja eben auch diese Personal Soft Skills. Und gerade bei Developern haben wir diese strukturierte Arbeiten, die Organisationsfähigkeit. Das heißt, viele Soft Skills, die genau für diese Personengruppe ja besonders wichtig sind, auch wenn sie super introvertiert sind. Zum Beispiel auch UX-Writer. Die sind auch, die können zwar super mit Sprache umgehen, sind aber jetzt nicht unbedingt die Menschen, die sich vorne hinstellen und immer so, Entschuldigung, wenn ich das so sage, die Rampensau sind.
Für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt mit den Focus Areas aus der Akkreditierung nicht so bekannt sind, könnt ihr da noch ein paar Beispiele nennen? Also ein paar habt ihr ja schon gesagt. Genau, und was sind noch die anderen Focus Areas? Oder, also jetzt brauchen wir keine komplette Aufzählung. Aber, also, dass man aber eine Vorstellung bekommt, was sich dahinter verbirgt.
Genau, also UX-Strategie, UX-Management. Witzigerweise, UX-Management ist die Focus-Areas, die die meisten Soft-Skills bei uns in unserer Matrix bekommen hat. Mhm. Dann haben wir UX-Research.
Genau,
Requirements Engineering, Information Architecture.
Information Design, also das heißt, das ist so die Verknüpfung zwischen Information, das sind so die zum Beispiel auch viel mit Infografiken arbeiten, die viele Daten verarbeiten in visuelle Gestaltung. UI Development haben wir auch dabei, also das heißt, wir haben diese wirklich Developer auch dabei, das war uns sehr wichtig, dass wir auch einen technischen Hintergrund dabei haben. Und seit kurzem ist auch Industrial Design dabei. Also das heißt, wir haben nicht nur wirklich das klassische UX, weil bei Industrial Design und Customer Experience, das ist auch so ein Querschnittsthema. Es war uns aber wichtig, dass wir das eben auch im Human-Centered Design-Fokus betrachten.
Das heißt, genau. Ihr entwickelt die Methode weiter auch?
Immer.
Sehr gut.
Genau. Ja, und das an den Focus Areas, das Wichtige daran ist, dass das eben keine Rollen sind, sondern es sind wirklich Bereiche, in denen man arbeitet. Und das ist relativ selten, dass man wirklich sich sehr stark spezialisiert und nur das eine macht. Aber wie die Claudia vorhin gesagt hat, das andere ist auch sehr unwahrscheinlich, dass man die alle gleichermaßen bedienen kann und in allen gleichermaßen dann auch sehr gut ist, ne?
Kann ich auch alleine praktisch mit dem Buch arbeiten und mit den Karten oder brauche ich euch da immer dazu sozusagen, damit ich da erfolgreich bin?
Nee, das kann man tatsächlich alleine machen. Ich habe, was ich damit jetzt gerade mache zum Beispiel, ist, ich habe jetzt dieses Jahr das erste Mal bei der German UPA auch ein Mentorship, also ich bin Mentorin für eine Mentee und da haben wir jetzt auch gesagt, hey, lass uns doch mal als Grundlage für unser Mentorship mal gucken, mach du das doch mal für dich zu Hause und guck mal und das nehmen wir dann als Grundlage, um darüber zu sprechen, wie du dich vielleicht entwickeln kannst, wohin du dich entwickeln möchtest und dazu kann man das Kartenset und auch nur das Buch, glaube ich, ganz super nutzen, um eine Selbstreflexion alleine zu machen. Es sind aber auch viele Gruppensachen in dem Buch drinnen oder zum Beispiel auch für so eine Führungskräfte-Mitarbeiter-Beziehung, zum Beispiel für ein 360-Grad-Feedback, dann, wenn man so Mitarbeitergespräche macht, also all diese Dinge. Claudia, was habe ich vergessen? Bestimmt irgendwas, oder?
Nee, also es ist schon sehr vollständig, aber was ich dann auch noch ganz gerne erwähnen möchte, ist, dass wir uns eben, wie gesagt, wir saßen beisammen und dachten uns, ja, jetzt kann man das mit den Soft Skills machen und mit den Fokusfeldern, das ist alles ganz nett. Aber um längerfristig auch damit arbeiten zu können, und die eigene Entwicklung ist ja doch irgendwann mal auch so ein bisschen abgeschlossen oder nicht immer so konstant. Was für uns auch ganz wichtig war, ist, dass wir eben auch an Challenges arbeiten können. Wir alle haben täglich irgendwelche Herausforderungen. Das kann privat, aber auch im beruflichen Bereich sein. Und wir haben extra so blanke Karten, also es ist ohne Text drauf, mit so Grundlagen, welche Fragen könnte man sich stellen. Und die kann man dann eben auch in die Mitte legen und einfach mal über das Problem reflektieren, das man so hat, eben auch mit dem Team, aber eben auch allein. Also uns war es sehr, sehr wichtig, dass man sich selbst dass man selbst mit dem Buch arbeiten kann, dass man immer wieder sich durchlesen kann, was ist der Soft Skill, möchte ich mich dahin entwickeln. Und das haben wir jetzt bisher schon sehr häufig gehört, dass die Personen, die es auch gekauft haben, Gott sei Dank, freuen wir uns sehr, zum einen damit arbeiten können und es ihnen auch sehr gut gefällt und sie es auch wirklich einsetzen.
Das heißt, wenn ich jetzt am Überlegen bin, okay, ich habe jetzt irgendwie ein paar Jahre gearbeitet, möchte so den nächsten Karriereschritt machen, das ist ja im Prinzip auch so ein bisschen unter meiner Zuhörerschaft oftmals der Fall, und überlege dann, okay, gehe ich in die eine oder in die andere Richtung, macht es auch total Sinn, praktisch für sich selber mit euren Soft Skills zu arbeiten, einfach um zu wissen, okay, eigentlich liegt mir das besser als was anderes, wie auch immer.
Beziehungsweise, also ja, genau. Und das ist auch das, du kannst es halt auf beide Arten und Weisen nutzen. Du kannst sagen, in welchen Fokusfeldern arbeite ich im Moment und passen meine Skills dazu. Oder du sagst halt, ich möchte mich entwickeln, was zum Beispiel vom UX-Manager möchte ich mehr in die Strategie gehen, ne, und noch so ein Abstraktionslevel-Schippe drauflegen und kann gucken, okay, was sind denn da die Unterschiede? Welche Skills müsste ich denn da noch ein bisschen besser aufbauen oder welche brauche ich da, die ich vielleicht heute noch nicht so habe? Also du kannst sowohl eine Reflexion machen, wo stehst du heute oder eben wo möchtest du gerne hin?
Oder eben, welche Soft Skills hast du jetzt gerade? Und dann kannst du es abgleichen mit der Matrix auch so ein bisschen. Also wirklich zu gucken, welche Soft Skills liegen mir denn gut, besonders gut? Und dann mal gucken, hey, was matcht denn eigentlich in den Themenbereichen? Also, dass man da sozusagen in die andere Richtung rumkippt. Was man aber leider trotzdem sicherheitshalber immer dazu sagen muss, meiner Ansicht nach, ist, dass Soft Skills sind halt sehr, sehr schwer zu lernen. Also es ist nicht sowas wie eine Methode, wo ich sage, ich kann das jetzt mal, ich übe das jetzt mal einen Monat lang und dann kann ich das, weil es sehr viel mit unserer Persönlichkeit zu tun hat. Also das heißt, es ist gut, dass man versteht, dass man vielleicht das eine oder andere nicht kann und es gibt Möglichkeiten, das zu verbessern, auch bis zu einem wirklich, also manche Sachen hat man sich einfach bisher noch nicht angeguckt und deshalb hat man es auch, man brauchte es nicht und man möchte sich halt in die Richtung entwickeln. Aber es ist jetzt nicht so, dass wenn man so überhaupt, oder wenn man vielleicht sogar ein unangenehmes Gefühl hat, wenn man vor anderen Menschen spricht, dass das sich das einfach wegzaubern lässt.
Interessanter Punkt hatte ich nämlich auch gerade eben im Kopf. Sind die Soft Skills wirklich stabile Persönlichkeitseigenschaften in dem Sinn oder halt erlernbar?
Also erlernbar. Also übbar, ne? Verbesserbar. Also ich glaube, das auf jeden Fall schon. Also ich bin schon auch Verfechterin des Growth Mindset, dass man sagt, wenn ich meine Komfortzone, abgedroschener Begriff, aber immer so ein bisschen verlasse, ohne mich komplett zu überfordern und in Panikattacken auszubrechen, dann kann ich das schon üben, ne? Also und deswegen haben wir die Sachen in unserem Buch auch Übungen genannt. Und es ist auch kein Buch, was irgendwie so ein Selbsthilfeding, liest das Buch und du bist total großartig, sondern das ist ein Arbeitsbuch. Also da sind Übungen drin, die dir dabei helfen, dir dessen bewusst zu werden und das in ganz kleinen Häppchen einfach zu verbessern, dran zu arbeiten. Ein Zauberbuch ist es mit Sicherheit nicht. Also da bin ich total bei dir, Claudia. Man muss die Motivation dann auch mitbringen und sagen, ich möchte das machen. Ich möchte mich in diese Richtung entwickeln. Ich will das noch weiter üben.
Aber dann finde ich, geht auch ganz viel. Also wenn man wirklich sagt, es ist mir wichtig, das zu lernen, dann kann man, glaube ich, auch wirklich, wirklich viel erreichen. Das muss man natürlich schon noch dazu sagen.
Immer so, natürlich, unterm Strich wieder die Frage mit der intrinsischen Motivation. Genau, wenn es ja, einen bestimmten Grund gibt, weswegen ich genau bestimmte Skills mir aneignen möchte, dann genau, hat man die Motivation, auch ein bisschen dran zu arbeiten. Aber muss man irgendwann damit fertig? Also wenn man jetzt euer Buch kauft, hat man das nach Zeitpunkt X durch und dann weiß man Bescheid? Oder fängt man dann, kann man wieder praktisch von vorne oder andere Themen sich nochmal genauer anschauen?
Ja, das auch. Also wenn man mich mal vor 10 Jahren gefragt hätte, da hätte ich, glaube ich, da so viele Baustellen gehabt. Da fängst du gar nicht an, aber jetzt habe ich einfach andere. Also es ist, man entwickelt sich in so viele Bereiche rein. Und du hast das genau richtig gesagt, ne? Eine Baustelle, was heißt Baustelle? Also man hat sich in eine bestimmte Richtung entwickelt. Dinge, die einem vor 10 Jahren schwer fielen oder die man gar nicht kannte, die macht man jetzt so auf der linken Pobacke. Aber andere Dinge, die haben sich noch nicht verändert. Also bei mir zum Beispiel, ich habe immer den Eindruck, Verhandlungsfähigkeit, das ist so ein Riesending, da habe ich immer das Gefühl, da könnte ich mir von anderen was angucken. Ich habe schon 3 Bücher dazu gelesen, tatsächlich, aber das hat mir gar nichts geholfen, weil ich es, ja, glaube ich, nicht geübt habe.
Das wollte ich auch noch ganz kurz dazu sagen, weil ich glaube, das ist auch ein richtig wichtiges Thema. Das Lesen alleine bringt gar nichts. Also das heißt, deshalb haben wir auch eben diese Übungen drin, weil das ist schon ganz wichtig. Ich habe das auch letztens mit jemandem besprochen, der hatte zum Beispiel so richtig Angst davor zu telefonieren. Und das ist ja auch so ein Kommunikationsthema. Also in dem Fall einfach wirklich so dieses, ich weiß nicht, worauf ich mich da einlasse, ich weiß nicht, was retour kommt, ist es wertschätzend oder nicht und ich muss sofort reagieren können. Das ist natürlich viel schwieriger als zum Beispiel irgendwie eine E-Mail zu schreiben und dann was retour zu kriegen. Aber das Spannende war, dass dann eine andere Person nebenan saß und sagt, das hatte ich früher auch, aber ich habe es dann einfach gemacht. Und erst habe ich halt telefoniert, wo es egal war und wo mir nichts passieren konnte. Und dann habe ich es halt, bin ich aus meiner Komfortzone. Ich glaube, das ist super wichtig. Das hat Hannah eben vorhin gesagt. Mhm. Es ist wahnsinnig wichtig, dass man da sich traut, einen Schritt rauszugehen, es auch wirklich zu tun. Und plötzlich merkt man, dass es nicht schwierig ist und dass einem nichts passiert, wenn man es tut. Und dann kann man sich in diese Richtung entwickeln. Und ich glaube, das ist so der wichtigste Punkt. Einerseits muss man es tun und man muss sich's zutrauen, aber wenn man dann eben positive Erfahrungen gemacht hat, dann kann man sehr, sehr schnell sehr viel lernen.
Ja, das tatsächliche Üben, das ist natürlich genau der springende Punkt, weil nur dann kann man Erfahrungen machen und sich halt auch in einem bestimmten Skill weiterentwickeln und man merkt, okay, auch wenn es vielleicht beim ersten Mal nicht so gut klappt, die Welt dreht sich weiter.
Dann kommt genau, die Frustrationstoleranz.
Genau, ja, gut. Ja, genau. Ah, ich möchte jetzt nicht rumunken, aber als UXer braucht man auch eine gewisse Frustrationstoleranz, würde ich sagen. Insofern ist sie wahrscheinlich schon auch ausgeprägt bei vielen, denke ich mal.
Das war ganz spannend. Ja, vor allem, das fand ich super spannend, weil wir uns ja natürlich, also wir haben für jedes Fokusfeld die wichtigsten Soft Skills mal zusammengeschrieben. Also das heißt, jeder von uns hat mal diese Tabelle bekommen und hat gesagt, okay, was ist für euch für dieses Fokusfeld das Wichtigste? Und wir haben uns dann sozusagen, wir haben dann diskutiert, warum das eine, warum nicht das andere. Und was wirklich spannend war eben Resilienz, weil wir alle miteinander der Meinung waren, dass eigentlich Resilienz ein Key-Soft-Skill sozusagen in jedem einzelnen Fokusfeld sein sollte. Und irgendwann kamen wir dann auf den Punkt, wo wir gesagt haben, schwierig, wenn wir das überall dazu schreiben. Aber das war einer von den wichtigsten Punkten, die wir uns, oder von den wichtigen Soft-Skills, die wir eigentlich identifiziert hatten.
Das ist absolut richtig. Und wenn man mal drüber nachdenkt, ich meine, das geht auch tatsächlich über UX hinaus, aber mit der Frustrationstoleranz hattest du es ja auch gerade schon gesagt, ne? Und Resilienz ist ja nochmal das, dass man es aushält. Also dass man es wirklich aushalten kann und auch mehr als das, ne? Dass man das nicht so an sich ranlässt, ne, sondern dass man damit umgehen kann, wenn man frustriert ist und dass man Möglichkeiten hat. Und das finde ich eben, da ist tatsächlich die Resilienz so ein bisschen anders, glaube ich, in unserem Buch beschrieben, mit anderen Übungen, weil da geht's ja tatsächlich drum, wie gehe ich mit Frustration und solchen Dingen um, ne? Es ist ja nicht die Frustrationstoleranz an sich, sondern die Resilienz ist ja tatsächlich, wie halte ich es aus und wie schaffe ich es, das zu überkommen, ne, dass ich nicht alles sofort hinwerfe.
Und auch langfristig, genau.
Und langfristig mich da nicht kaputt zu machen dabei. Das ist einfach ein ganz wichtiger Aspekt. Und den, glaube ich, also ich weiß nicht, ob es auch eine Sache von Erfahrung ist, die bei Resilienz noch mit reinspielt, ehrlich gesagt. Ne, dass man, wie du das gerade gesagt hast, Thomas, einfach merkt, ich mache was und es ist vielleicht schief gegangen, aber die Welt ist nicht untergegangen. Also das spielt für mich da auch noch mit rein.
Wir haben so ein bisschen auch jetzt über die Unterschiede oder Veränderungen über die Lebenszeit quasi gesprochen. Also keine Ahnung, ob ihr da Erfahrungen habt, aber was mich auch interessieren würde, gibt es so Unterschiede zwischen Jüngeren und Älteren, was vielleicht so heraussticht. Also ich musste deshalb dran denken, weil du vorhin die Angst vorm Telefonieren erwähnt hast. Ich kenne das von meinen Kindern, anrufen. Das kann man mal direkt sein lassen. WhatsApp kriegst du 30 Sekunden oder 30 Millisekunden später die Antwort, ne? Also aber das verändert sich wahrscheinlich auch so über die Lebensspanne, könnte ich mir vorstellen.
Ich glaube, Claudia, da kannst du super was sagen zu.
Ja, also als ich bin Lehrerin. Mir nicht hundertprozentig sicher. Ja, genau. Ich habe genau diese in Pubertät und ja genau. Ich glaube, dass wir auch in herausfordernden Zeiten leben. Also das heißt, der eine Unterschied ist meiner Ansicht nach, dass wir noch in eine signifikant anderen Zeit aufgewachsen sind. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich persönlich hatte irgendwie mit 20 überhaupt mal mein erstes Mobiltelefon und eher später als. Und dann kam irgendwann mal das Smartphone und das ist auch noch ganz ewig viel später. Ich sehe, dass bei jüngeren Menschen die Konzentrationsfähigkeit nachlässt. Ich sehe, dass sie viel schneller auch frustriert sind von Dingen, weil sie immer extrem schnell Feedback kriegen, weil alles so gestaltet ist, dass es ihnen gefällt, dass es passt, dass es sehr convenient ist. Und ich glaube, dass wir noch mit viel mehr persönlicher Lösungskompetenz umgehen mussten. Und ich sehe das schon, also natürlich, man kann nie alle über einen Kamm scheren und ich habe ganz, ganz großartige Schüler und Schülerinnen und ich sehe das auch bei vielen in meinem Alter, dass sie dann unter Umständen nicht so resilient sind. Mhm. Aber ich glaube, dass es für uns noch eine große Herausforderung sein wird, dass wir mit jüngeren Menschen, dass wir anders mit ihnen umgehen müssen, dass wir ihnen andere Skills zum Teil vielleicht auch beibringen müssen, weil das, glaube ich, eine der größten Probleme ist. Also Kommunikation, direkte Kommunikation und nicht asynchrone Kommunikation ist das eine. Und das andere eben, wie gesagt, auch etwas auszuhalten, eigene Lösungskompetenzen entwickeln und an etwas dranbleiben. Also das sehe ich auch, dass sehr schnell aufgegeben wird leider häufig. Also dass man sich nicht lange mit was beschäftigen kann, sondern es ist dann sofort, wenn es nicht wirklich sofort erfüllend ist, dann ist es viel anstrengender für junge Menschen, leider.
Also da kann ich kaum noch mehr was hinzufügen. Ich hatte auch das Thema Ungeduld, ne? Und das muss alles schnell gehen. Bei meinem Sohn sehe ich so ganz tolle Sachen, wo ich immer nicht genau weiß, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Das sind so Dinge mit quasi drei Sachen gleichzeitig machen. Aber irgendwie das alles noch mitkriegen. Aber alles nur 80%. Aber das finde ich schon ganz faszinierend. Ich finde aber, man sieht das auch schon, ich will mich jetzt nicht älter machen, als ich bin. Man sieht das aber auch schon bei uns, bei den Führungskräften, die jünger sind und nachkommen, auch bei den Managern. Da werden Projekte auch anders gemacht schon. Also vielleicht ist das auch generell gerade zeitgeistig, quasi in schnellerer Zeit, in kürzerer Zeit schnellere Ergebnisse zu liefern. Das ist, glaube ich, jetzt im Business auch so, also dass das auch immer mehr wird und man muss um das Research, das man macht, da muss man immer mehr kämpfen. Das ist so.
Ja, das sehe ich aber auch problematisch. Also das heißt, wir sehen es immer häufiger, dass zum Beispiel in Unternehmen das Frontloading, der Research irgendwie in den Hintergrund gedrängt ist und dass wir sofort mit Wireframes und Figma starten. Und ich hatte letztens erst ein Training zu Flowcharts zum Beispiel und dachte mir, hey, was erzähle ich denen? Die kennen sich doch super aus. Was will ich mit denen? Die sind da irgendwie seit 30 Jahren im Job. Und dann bekam ich das Feedback, dass es total großartig ist, es mal wieder von Prozess her zu starten, weil immer alle Prozesse anhand von Wireframes gebaut werden. Also das heißt, das ist ja eigentlich so hintenrum, man versteht ja eigentlich gar nicht, was der Prozess dahinter ist und man sieht ja eigentlich gar nicht, welche Probleme damit aufkommen, wenn ich nur an den Wireframes rumdokter. Aber das ist heutzutage anscheinend relativ häufig und gerade eine Person meinte dann zu mir, sie hätten sich wahrscheinlich 4 Monate Arbeit gespart, wenn sie vorher die Prozesse verstanden hätten und die Prozesse abgearbeitet hätten. Und sowas finde ich dann so schon super spannend, dass wir hier auch so ein bisschen in eine falsche Richtung meiner Ansicht nach laufen, was so einen Human-Centered Design-Prozess betrifft. Also das finde ich schon sehr schade, weil da haben wir die Grundlagen und wir haben die Standards und deshalb sind für mich auch die Standards so wichtig, die aber schnell vergessen werden. Und das Spannende ist, dass wir, wenn wir den Human-Centered Design-Ansatz verwenden, dass wir eigentlich schneller und günstiger sind und alle nur glauben, dass es schneller wird, nur weil wir schneller was sehen.
Das kennen wir ja praktisch von so Kostenabschätzungen, was Änderungen angeht. Ne? Das geht ja wirklich exponentiell nach oben, umso später im Projekt ich Änderungen habe, auch irgendwo nachvollziehbar. Mhm. Und es erinnert mich an das, was du am Anfang erzählt hast, Claudia, dass ihr Produkte gebaut habt, so in deinen Anfangszeiten, die keiner braucht unterm Strich, weil es wahrscheinlich genau so dann auch losging. Ja.
Mhm. Das ist genau, das ist so ein bisschen auch das, was ich jetzt so sehe. Also es, wir sehen ja auch in unserer Wirtschaft immer mehr Unternehmen, die hart zu kämpfen haben, weil sich unsere Wirtschaft so stark und so schnell verändert. Wenn ich mir dann aber ansehe, wie sie Produkte bauen oder wenn ich mir ansehe, wie Startups Produkte aufsetzen und was da investiert wird, wie viel Geld investiert wird in Ideen, wo ich mir denke, so, ihr habt überhaupt keine Basis. Warum tut ihr das eigentlich? Ihr wisst gar nicht, was eure Nutzenden brauchen. Dann verstehe ich einfach, warum dieses Produkt scheitert. Und ich habe letztens erst eine Studie gesehen, dass der Großteil der Startups eben auch daran scheitert, also wirklich die Mehrheit, nicht am Team, wo man normalerweise sagt, ja, es ist das Team oder Investoren. Nein, wirklich der größte Prozentsatz ist, weil sie Produkte bauen, die keiner braucht. Und bei Startups ist es sehr offensichtlich, weil da sieht man halt schnell in die Prozesse rein. Das Problem ist, dass es bei großen Unternehmen, mittelständischen Unternehmen genauso passiert.
Das erinnert mich daran an das, was ich eben gesagt habe, dass halt zum Ende der Projektentwicklung die Änderungskosten auch jetzt extrem stark steigen. Aber also wir kommen ein bisschen vom Thema ab, aber es ist ja durchaus ein interessanter Punkt und da sind vielleicht auch wieder bestimmte Soft Skills nötig. Wie überzeuge ich jetzt meine Stakeholder praktisch am Anfang dieses Frontloading zu machen, das du beschrieben hast?
Absolut. Also wir sind da gerade tatsächlich dran. Wir nennen das Shift Left. Da Barrierefreiheit ist so ein ganz typisches Problem. Da hat man in der Vergangenheit so gearbeitet, dass man irgendwas entwickelt hat und am Ende hat man dann mal ein Gutachten gemacht oder mal getestet, hat dann festgestellt, ups, und hat dann ganz viele Tickets geschrieben und die mussten dann abgearbeitet werden. Und manchmal hat man dann festgestellt, dass man quasi eine Architektur entwickelt hatte, wo das halt sehr, sehr schwierig ist, im Nachhinein dann Barrierefreiheit einzubauen. Und da sind wir jetzt dabei, tatsächlich das zu verändern. Und da gehört Überzeugungsarbeit dazu, weil du brauchst natürlich, um Sachen anzufangen und Sachen loszutreten, auch Ressourcen. Ne, das geht nicht nebenbei, dass du sagst, wir investieren nichts, aber wir verbessern uns trotzdem. Also das ist schon sehr, sehr schwer. Und da arbeitest du ganz viel mit Storytelling, du arbeitest auch mit Daten, du musst Stakeholder-Management machen und wirklich ganz viele verschiedene Stakeholder mit einbeziehen. Gerade bei Barrierefreiheit gibt es viele, die da mitsprechen, nach innen und nach außen. Und das sind Leute, die wirklich auch ganz unterschiedliche Ziele selbst haben, auch aus Gründen. Deswegen hat man ja verschiedene Stakeholder, ne, damit die diese Interessen auch vertreten und damit die nicht vergessen werden. Und da braucht man wirklich viele Soft Skills und auch ganz viel Resilienz, weil das geht natürlich auch alles nicht schnipp von heute auf morgen, vor allem in einem großen Konzern. Also da muss man dann sagen, okay, Hauptsache wir haben angefangen und wir gehen in die richtige Richtung los und wir machen das kontinuierlich und dann haben wir irgendwann mal Erfolg. Also ich freue mich tatsächlich, dass ich jetzt seit kurzem diese neue Rolle habe und da angestartet bin mit, weil ich glaube tatsächlich, dass man mit so einem Shift Left hier in der IT, in den Prozessen ganz, ganz viel verbessern kann und am Ende eben auch ganz, ganz viel sparen kann.
Shift Left kommt jetzt woher, der Begriff?
Dass man im Prozess, der immer so linear aussieht, es aber eigentlich ja gar nicht mehr ist, nicht den man ja immer von links nach rechts aufzeichnet, ne, von Planen, Requirements, Design, Entwicklung, Test und Release, dass man da quasi nicht hinten rechts anfängt, sondern eben links.
Also wir starten immer sehr schön mit der Konzeption, mit Wireframes im schlimmsten Fall, aber der Research wird halt vergessen.
Ja.
Und ich möchte es ganz kurz auch nochmal ergänzen, weil du sagtest, also das zweite große Thema neben Accessibility ist ja auch Nachhaltigkeit, also Sustainability. Ja. Und auch hier haben wir genau das gleiche Thema, weil das kann nicht hinten raus mit ich mache jetzt einen Dark Mode oder ich spare jetzt mal ein paar Pixel, sondern das sind wirklich krasse strategische Themen. Und ich glaube, wir entfernen uns gar nicht so sehr vom Thema, weil das sind alles Symptome von fehlenden Soft Skills an der einen oder anderen Stelle. Ich sehe das zum Beispiel immer wieder bei UX-Professionals, dass sie versuchen, immer über ethisch-moralische Themen das Thema UX zu verkaufen. Und vielen ist es gar nicht bewusst, dass eben Stakeholder ebenfalls unsere User sind eigentlich. Das heißt, wir müssen ganz anders an die Sache rangehen, wir müssen ganz anders kommunizieren und was auch ein Softskill, der meiner Ansicht nach wahnsinnig wichtig ist in dem Kontext, ist aktives Zuhören. Auch wirklich zu verstehen, was brauchen meine Stakeholder jetzt gerade im Moment. Wir sagen immer, ja, die denken nur ans Business. Ja, aber irgendwer muss ja auch dein Gehalt zahlen. Wir müssen Business denken. Wir müssen ein nachhaltiges Unternehmen oder ein robustes Unternehmen aufbauen. Aber trotzdem immer eben im Hinblick auf unsere User, Accessibility, Nachhaltigkeit, das ist alles super wichtig, aber wir müssen halt immer beides zusammenbringen. Und deshalb braucht eben, wie Hanna vorhin meinte, gerade im Management unglaublich viele Soft Skills, damit man das sozusagen gut verweben kann.
Aber genau jetzt darüber nachzudenken, was man selber auch für den Business-Erfolg beitragen kann, das ist im Prinzip auch ein wichtiger Punkt. Als UXer meine ich jetzt, das ist auch ein Thema. Da hatte ich es neulich auch hier im Podcast davon, das eigentlich haben wir nie gelernt, ne? Ich jedenfalls nie wirklich. Ja, das ist jetzt vielleicht eher ein Hard Skill und kein Soft Skill, aber.
Nee, ich glaube, das hat auch ganz viel mit Soft Skills zu tun. Also ich musste das halt hart lernen, als ich mein eigenes Startup hatte. Also ich habe das 7 Jahre gemacht und wenn man dann selber verantwortlich ist, auch selber verantwortlich für Mitarbeitende, also auch nicht im Unternehmen selbst, sondern ich war dafür verantwortlich, dass ich die Gehälter zahlen konnte. Da lernt man dann schon mal anders auch zum Teil damit umzugehen und mit diesem Druck, den man von außen hat, aber trotzdem den Mitarbeitenden so viel Freiheit wie möglich zu geben, ihnen auch ihre Ziele zu ermöglichen. Also ich glaube, das ist etwas, das wahnsinnig wichtig ist und uns UXern auch gut tun würde manchmal.
Wir haben jetzt schon wahnsinnig viele spannende Themen besprochen und wir könnten sicherlich noch 2 Stunden weiterreden. Habt ihr zum Abschluss noch etwas, was ihr unbedingt noch den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchtet?
Ich finde, so Ratschläge finde ich jetzt immer schwer, weil jeder hat tatsächlich immer einen ganz anderen Lebensweg, der steht an einer anderen Stelle oder die in der Karriere und was ich anderen mitgeben möchte, ist, ich habe früher immer gedacht, ich muss das irgendwie alleine machen. Ich muss da irgendwie durch und wenn ich es nicht selber schaffe, dann habe ich es nicht geschafft, so ungefähr. Und wenn ich heute zurückgucke, würde ich sagen, hätte einfacher gehen können. Tatsächlich, man sollte gucken, dass man so viel wie möglich von anderen lernen kann, andere gerne dazu auch konkret befragen, sich Mentoren suchen und sich also da nicht, ne, das glaube ich, das ist was, was einem richtig helfen kann, der Austausch mit anderen und gemeinsam einfach Sachen zu machen, das wäre das, was ich anderen mitgebe.
Ja, was ich gerne anderen mitgeben wollen würde, weil es passt, glaube ich, auch ganz gut dazu und das ist so ein bisschen etwas, das ich aus meiner Vergangenheit gelernt habe, es ist völlig okay, mal zu scheitern. Es kann mal was schief gehen und aus allem, was schief geht, kann man wirklich viel lernen. Man sollte sich das alles nochmal angucken. Man sollte sich nicht schämen oder es sollte einem nicht unangenehm sein, sondern wir sind alle Menschen. Es bringt uns jeder, alles was schief geht, bringt uns im Endeffekt weiter und macht uns ein Stückchen besser. Und auch wenn wir der Meinung sind, das war auch bei den Soft Skills bei uns so ein Thema, weil wir haben einen Bereich, auf dem wir Soft Skills hinterlegen können, die man nicht kann. Und wir haben uns überlegt, ob man da vielleicht, wie viele man da ablegen sollte. Und wir haben uns aber dann entschieden, dass wir sagen, genau genommen nur einen. Den einen, der für uns de facto am wichtigsten ist. Weil wir sind sehr, sehr gut darin, die schlechten Dinge zu sehen, aber nicht so gut drin, wirklich das wahrzunehmen, was wir gut können. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir auf das fokussieren, was wir gut können, dass wir das verbessern, was wir gut können und nicht ständig daran arbeiten, was wir nicht können. Also nur einen sagen, ah, das wäre vielleicht cool, wenn ich das wirklich könnte, aber alles für andere verbessern, indem wir vielleicht auch schon echt gut sind.
Ja, kann ich nur unterstützen. Und wir verlinken natürlich auch Link zu eurem Buch in den Shownotes. Freut mich sehr, dass ihr jetzt nicht gesagt habt, als Tipp, kauft bitte alle das Buch. Ja, ist natürlich trotzdem erlaubt. Und insofern bleibt mir nur zu sagen, ganz, ganz herzlichen Dank für eure Einsichten und das spannende Thema, das ihr mit in den Podcast gebracht habt. Hat mir großen Spaß gemacht. Und ja, dann würde ich sagen, sieht man sich wahrscheinlich in irgendeinem Live-Event mal in nächster Zeit. Und genau, ja, freue ich mich, wenn wir uns weiter darüber unterhalten. Vielen Dank.
Würde mich auch sehr freuen. Vielen, vielen Dank.
Ja, hat super viel Spaß gemacht. Danke, Thomas. Wir sehen uns mit Sicherheit irgendwo.
Genau.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.